Willkommen bei Scale and Help, dem Podcast für Unternehmensnachfolge, Transformation und echten Impact. Mit Carlo Jesse triffst du die spannendsten Unternehmer und Nachfolger im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du, wie Unternehmen erfolgreich übergeben, skaliert und neu gedacht werden. Unsere Mission: One Business, One School. Let's go!
Heute zu Gast im Scale und Help Podcast ist Michael Wesselmann. Michael hat ein außergewöhnliches Unternehmerleben geführt, vom Friseurhandwerk über den Aufbau einer Friseurkette mit über 120 Mitarbeitern, die Arbeit mit einigen der besten Friseuren Deutschlands, seine Zeit als Moderator für Welle auf internationalen Bühnen von Las Vegas über Europa, seine journalistische Tätigkeit, ein Fotostudio, was er parallel noch mit einem Kompagnon aufgebaut hat und viele weitere Stationen. Vor allem aber ist Michael jemand, der unglaublich viele Geschichten erlebt hat und Menschen über Jahrzehnte inspiriert hat. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, Carlo, vielen Dank. Es freut mich, dass ich hier sein kann und ein bisschen über mein Leben zu erzählen, was sicherlich als Friseur sehr ungewöhnlich begann und auch über die ganze Zeit so weiterlief. Also es ist sicherlich kein normaler Werdegang und ich war auch nie ein normaler Friseur, denn der wollte ich nie werden. Ich bin 1951 geboren. Meine Eltern hatten zwei Friseurgeschäfte. Ich habe die Realschule besucht, die höhere Handelsschule und stand da und wusste nicht, was ich machen wollte und auch sollte. Denn zu der Zeit waren so Traumjobs Feuerwehrmann, Polizist, Architekt und was weiß ich, also typische Männerberufe oder Jungenberufe, wenn man nicht wusste, was man machen sollte. Dann hat mich mein Vater nach Borkum quasi entführt und hat mir mitgeteilt, also dein Weg ist ja vorgezeichnet, wir beide, deine Mutter und ich sind ja Friseurmeister und du wirst jetzt auch Friseur. Ich war baff, aber es war auch für mich relativ einfach, ja zu sagen, weil ich ja ohnehin nicht wusste, was ich machen sollte. Und eigentlich war ich zu der Zeit auch nichts zu gebrauchen. Handwerklich Nagel in die Wand schlagen war vollkommen unmöglich und auch sonst. Also wenn ich zu Hause etwas machen sollte, meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, lass mich das mal machen. Ich habe also sehr schnell erkannt, wie einfach das ist, wenn man im Leben sich dumm stellt und einfach sagt, man kann das nicht, dann übernehmen die Arbeit andere. Das kam mir später in meinem Leben immer sehr gut zugute, wenn es schwierig wurde. So, dann habe ich meine Lehre gemacht. Es gab damals noch diese Beziehung. Meine Eltern hatten zu einem Preisfriseur, das muss ich kurz erklären, was ein Preisfriseur ist. Früher hat man dann irgendwelche Modelle frisiert, die sahen so schauderhaft aus, wenn die mit den Frisuren auf die Straße gegangen wären, da hätten die Eltern ihre Kinder ins Haus geholt. Dann war sonntags wurde dann eine lange Reihe mit Spiegel aufgebaut, da saßen dann die armen Modelle und dann wurde gekämmt und so weiter und frisiert. Und dann wurde nachher bewertet, wer der beste Preisfriseur war. Und meine Eltern haben also gedacht, das war damals Lauscher in Neunkirchen, lass unseren Michael mal da die Lehre machen und das wird was. Und das Wort Lehre kann man eigentlich wörtlich nehmen. Es war nur eine Lehre. Dieser Horst Lauscher war ein ganz, ganz toller Mensch und sehr erfolgreicher Preisfriseur. Aber er duldete keinen fremden Götter neben sich, sondern er war der Star und es durfte auch keiner an seinem Nimbus da irgendwie ran kratzen. Wir Auszubildenden standen da, früher gab es noch diese schönen Nylonkittel, wo man sich totschwitzte und im Sommer auch so roch. Und wir hatten also drei Aufgaben, Dauerwellwickel, Lockenwickler anreichen und in den Keller gehen und die Pappe verbrennen. Das war übrigens der beste Job, den ich da hatte. Also ich war Spezialist für Pappe verbrennen. Ansonsten haben wir nichts gelernt, gar nichts. Wir waren also billige Hilfsarbeiter. Damals traute man sich natürlich auch nicht, etwas dagegen zu sagen. Ja. Was der Pfarrer sagte, die Polizei oder der Lehrherr in dem Sinne, Lehrherr immer noch mit Doppel-E geschrieben, war also wie die 10 Gebote.
Das war Gesetz.
Ja, ich habe dann aufgrund meiner schulischen Leistungen und Zeugnisse, die ganz gut waren, eine verkürzte Lehrzeit gemacht. Ich war also mit 18 dann schon fertig. Normalerweise machte man eine Lehrzeit mit 3 Jahren. Ich habe also 2 Jahre gebraucht und konnte dann abschließen. So, jetzt stand ich natürlich da. Was machen wir mit dem Michael, hat mein Vater gesagt. Als Friseur wird er wahrscheinlich nie was werden, aber dann schicken wir aufgrund unserer Verbindung ihn mal zu Wella.
Ja.
Es gab damals diesen Begriff, die große Wella-Familie. Also die Wella-Familie, das waren Friseurunternehmen, die bei Wella Kunden waren, die sich dann quasi durch Umsätze da profilierten bei der Wella. Die bekamen dann Vergünstigungen wie dolle Rabatte, Reisen, Unterstützung in jeglicher Art.
Aber Wella ist ja oder war auch immer ein Hersteller von
Haarkosmetika weltweit, also von, sehr erfolgreich, ja. Ganz, ganz toll. Und es gab eben, wie gesagt, den Begriff die Weller-Familie und jeder war stolz, wenn er zur Weller-Familie. Es gab damals noch Schwarzkopf, es gab auch noch Dralle, es gab noch Goldwell, aber die spielten so die zweite Geige. Weller war der Marktführer und der Platzhirsch. So, dann kam ich zur Weller und dann sollte ich da mal vorarbeiten. Das war so ein Desaster. Ich höre heute noch das Lachen der Juroren, die mich da begutachtet haben und haben gesagt, was ich denn gelernt habe. Ich habe gesagt, nee, nichts habe ich gelernt. Ja, dann haben sie gesagt, dann geh mal ins Versuchslabor oder in die Versuchsabteilung von Weller. Das muss man sich so vorstellen, in so einem ganz geheimen Trakt saßen da so ein paar Friseure und haben dann geguckt, was die Konkurrenz macht. Das heißt, dann wurden Modelle genommen, rechte Seite wurde Weller Haarfarbe aufgetragen, linke Seite zum Beispiel Schwarzkopf. Dann standen da ganz schlaue Leute rum und dann haben sie nachher beurteilt, was war nun besser. Das waren nur die 3 Monate oder 4 Monate, die ich da verbringen sollte.
Das war dann ja schon in der Industrie. Das war ja nicht mehr im Friseursalon, sondern bei Weller im Prinzip da in der Forschungsabteilung oder in der Industrie, richtig, wo die das, ja, Tests gemacht haben.
Das war auch egal, wie ich die Leute anschließen. Die mussten ja auch frisiert werden. Aber das war denen vollkommen egal. Da kamen sie nur verhuscht hin, die so nichts wussten, die aus lauter Langeweile, was sie machen sollten. Und die haben sich für diese Versuche dann immer zur Verfügung gestellt. Mein Glück war aber dann, dass einer der Studiofriseure im gegenüberliegenden großen Fachstudio, diese Fachtrainer nannte man die damals, oder Studiofriseure, ausfiel aus Krankheit, längere Zeit. Und sie suchten jetzt händeringend Friseur, so schnell hatten sie keinen gefunden. Also haben sie mich gefragt, ob ich das wohl übernehmen würde. Ich war natürlich ganz stolz, wusste aber, dass ich kaum was kannte.
Du bist ja gerade außer Ausbildung im Prinzip
gekommen. Ja, das war aber da damals gar nicht so schlimm. Wenn du Studiofriseur oder Fachtrainer warst, dann warst du wie Gott für die anderen Teilnehmer, die da hinkamen, dann warst du per se schon der größte Friseur. Ob du was konntest oder nicht, spielte gar keine Rolle, fiel auch gar nicht auf. Schwierige Sachen habe ich dann schnell abgegeben an andere. Und es war so, man musste dann auch erklären, was man da eigentlich macht. Wenn ich eins gut konnte damals, war erklären. Fachlich konnte ich nichts, aber erklären konnte ich es gut. Ja. Nicht, weil ich es nicht konnte, sondern es war einfach so, ich konnte es einfach nicht. Ja. Aber das war nicht wichtig. Ich habe dann also sehr schnell gemerkt, dass die Leute an meinen Lippen hingen, wenn ich denen was erklärte. Weil du warst ja per se schon ein Friseurgott, weil du ja Fachtrainer warst. Du musstest ja was Besonderes sein, um anderen Leuten was zu zeigen und zu erklären. Die Friseure kamen aus ganz Deutschland und haben dann diese Fachseminare. Und dann merkten die anderen...
Das war alles bei der Weller noch, richtig?
Das war alles bei der Weller im Studio.
Ja.
Es war also eine ganz, ganz tolle Zeit. Mit der Zeit wurde ich auch als Friseur einigermaßen tauglich. Ich habe dann also selber nach Feierabend dann versucht, wenn das Studio schon geschlossen war, mir ein paar Modelle bestellt und habe dann da mit unter Anleitung von meinem damaligen Mentor bei der Weller versucht, dass ich ein einigermaßen akzeptabler Friseur war. So, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht und dann wurde es mir auch ein bisschen langweilig da. Es wiederholte sich jede Woche. Jede Woche hast du das Gleiche erzählt, jede Woche das Gleiche gemacht. Ich hatte eine Freundin, die wollte dann nach Köln ziehen und ich wollte dann auch mitziehen. Weil damals, wie das so ist, mit 20 Jahren ist man natürlich verliebt und es gibt nur eine Freundin auf dieser Welt, der man dann auch folgt. Und dann habe ich mich in Köln, weil ich auch nichts kannte von der Friseurszene, bei Wolfgang Schmitz mich beworben. Ich hatte gedacht, das wäre ein Friseur. Das war aber, der hatte Friseurgeschäfte, hatte auch wie ich wenig Ahnung vom Friseurhandwerk und war aber bekannt dafür, dass er die Bundesligaspiele verschoben hat. Das wusste ich aber damals nicht und habe gedacht, Wolfgang Schmitz, das ist der Friseur und habe mich dann da vorgestellt. Die Frau war da, hat mich auch eingestellt. Ich habe ihr erzählt, wie das so alles bei mir gelaufen ist. Das fand sie ganz, ganz spannend, fand sie gut. Und ich glaube, sie wollte auch mehr so einen Entertainer im Laden haben als einen Friseur. Da war ich ja richtig. Dann bin ich an einem Samstag da angefangen, bin also nach Köln gezogen, bin gleich bei Wolfgang Schmitz in diesem Laden, den ich übrigens dann auch nicht gesehen habe und habe da eine Woche gearbeitet. Dieser Laden war sowas von langweilig, weil überhaupt keine Kunden da waren. Das scheint, heute würde man sagen, so ein Geldwäscheladen gewesen. Und an einem Samstag eskalierte das wieder nach der ersten Woche mit der Chefin. Das war also so ein Drachen, wie man es sich vorstellen kann. Jetzt habe ich gedacht, wie kommst du aus diesem Laden raus? Dann bin ich durchs Fenster im Pausenraum oder Personalraum, wie man es damals sagte, rausgeklettert, stand im wahrsten Sinne auf der Straße und wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte. Wie es der Zufall war, war auf der anderen Seite in Braunsfeld in Köln Michaelis. Ja, habe ich gedacht, fragst du da mal. Erwin Michaelis, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, war also nicht da, aber die Rezeptionistin sagte zu mir, der ist am Sonntag da, dann komm mal um 14 Uhr und dann kannst du dich mit dem unterhalten. So, dann war Sonntag 14 Uhr, ich in das Büro von Erwin Michaelis.
Ist ja eine ungewöhnliche Zeit. Also der Laden war ja nicht offen. Ja.
Ich ganz stolz, was für meine Eltern, mein größter Traum, ich hatte damals Spiel mir das Lied vom Tod, ich weiß nicht, was es gab, die hatten so lange Staubmäntel an. Den hatte ich auch, das war mein ganzer Stolz, aus Leder. Es war Hochsommer, sicherlich 30 Grad und ich rauschte bei Erwin Michaelis mit meinem Mantel, auf den ich so stolz war, ins Büro. Dann saß er da, der hat aber gar nicht über Friseure oder sowas erzählt und meine Person hat ihn auch nicht erzählt. Er hat, glaube ich, so einen Monolog mit sich selber geführt, hat mir erzählt, dass ich ihm gerade den Führerschein abgenommen habe, weil er besoffen Auto gefahren ist. Das war für mich natürlich eine ganz andere Welt. Und da habe ich gedacht, muss ich mal irgendwas über eine, ja, sagt er, und dann, ach, war, ich habe jetzt auch keine Lust und keine Zeit mehr. Mir ist auch schlecht heute, von gestern Abend bin ich auch versackt. So war das Gespräch. Ich fand das unheimlich lustig. Hab aber nicht gewusst und geahnt, was dieser Mensch Erwin Michaelis für einen Einfluss auf mein ganzes Leben hat und bis heute noch hat. So, dann wurde ich also eingestellt bei Erwin Michaelis. Das war damals der Popstar unter den Friseuren. Mhm. Also der bekannteste Friseur Deutschland, ein Urkölner, kannte jeden alles, dem war alles scheißegal, war unglaublich erfolgreich. Wir hatten eine Gemeinsamkeit, beides waren wir keine guten Friseure, aber beide konnten wir unheimlich gut reden, Leute begeistern und mit Leuten umgehen. So, und dann bin ich bei Erwin Michaelis dann angefangen und es stellte sich schnell heraus, dass Erwin und ich die gleiche Wellenlänge hatten, die gleiche Ansichtssache. Und ich war damals, muss ich sagen, eigentlich ein verschüchterter und verklemmter junger Mann. Ich war ja auch nicht gewohnt, eben Büren, Lehre in Rheine gemacht. Was willst du da? Groß im Leben. Meine Eltern hatten viel Geld. Ich habe weder Reisen gemacht, noch konnte ich mich weiterbilden oder sonst was. Nichts. Das war alles so, alles, ja, sehr flach. Und auf einmal habe ich gemerkt, mit Erwin Michaelis hast du den Mann gefunden, dessen Leben möchtest du auch mal haben. Und alles, was der machte, wurde wirklich, wie sagt man so schön, zu purem Gold. Der war sehr erfolgreich. Eins habe ich von ihm übernommen und das hatten wir beide. Beide wollten wir keine normalen Friseure werden. Das Wort Friseur hat mich damals schon nicht besonders begeistert und Erwin hat sich immer verbeten, dass man ihn Friseur nannte. Das fand ich gut. Seine ganze Art, was der so machte, der baute zum Beispiel ein Haus, der war damals auch noch Reiter, dann saß er mit dem Funkgerät auf dem Pferd und hat den Bauarbeitern über Funk auf dem Pferd dann Anweisungen erteilt. Das war schon sehr ungewöhnlich. Also alles, was der machte, war entsprach nicht der Norm. Er hatte einen unglaublichen Erfolg. Ich habe an seinen Lippen gehangen und für mich war Erwin, das war für mich der Gott. Ja. Da habe ich den Menschen gefunden, den ich eigentlich brauchte für mein weiteres Vorkommen. Und alles, was ich später erreicht habe in meinem Leben, habe ich diesem Menschen Erwin Michaelis mit seinem unkonventionellen Leben, Stil und mit seiner großen Klappe zu verdanken. Kein Mensch hat mich so geprägt, nicht mal meine Eltern, wie dieser Erwin Michaelis.
Also heute würde man ja sagen, ein Mentor mit einer Vorbildfunktion, der einen, ja, der es erstmal vorlebt und der einfach eine unglaubliche Inspiration für das ist, was möglich ist.
Ja. Also alles das, was vielleicht, ich sag das mal so ein bisschen hochtrabend, in mir schlummerte, wenn ich Talent gehabt habe, hat der geweckt. Es war relativ einfach. Ich war ja eigentlich, ich wollte ja mehr werden. Ich wollte ja genau wie Erwin kein normaler Friseur werden. Ich wollte ja auch mehr. Aber meine handwerklichen Fähigkeiten, wie ich eben schon erwähnte, reichten dafür nicht aus. Also musste ich was anderes machen. Und das kam mir also gut. Erwin Michaelis hatte auch damals schon mehrere Geschäfte, hatte auch unglaublich viel Mitarbeiter und war Fachtrainer bei Schwarzkopf. Das muss man wissen, weil das nachher wichtig ist, warum sich das bei mir dann drehte irgendwann. Und ich habe dann also meine Zeit bei Erwin genossen, war sehr viel mit dem unterwegs. Der war jede Woche auf irgendeiner Veranstaltung. Und ich war dann so Co-Sprecher von ihm. Ich weiß noch, wir haben in der Dortmunder Westfalenhalle vor, ich glaube, da war 15.000 Leute oder 20.000 Leute. Und das war also einer meiner ersten Auftritte, wo ich mit dem Mikrofon. Und ich habe gemerkt, das funktioniert hervorragend.
Aber er hat dich dann ja auch wirklich so an seine Seite genommen. Da war ja dann auch von seiner Seite scheinbar irgendwie eine Verbindung, Ne? Weil er hatte ja viele Mitarbeiter, die er so in dir gesehen hat und sagt, komm, den nehme ich mal mit jetzt an die Seite und der soll mich begleiten. Ich will ihm irgendwie alles zeigen, was ich mache. Ihr habt euch wahrscheinlich gut verstanden. Da war eine Verbindung scheinbar zwischen euch beiden.
Also die Chemie stimmte zwischen Erwin und mir hervorragend. Ich wollte viel von ihm und Erwin wusste, er hatte sich jemand, auf den er verlassen kann. Egal, was Erwin machte, ich fand alles ohne Wenn und Aber immer ganz, ganz toll. Also Erwin war für mich der Gott. Ja, und das war auch toll, dass ich diesen Menschen kennengelernt habe. Es gibt ja so Leben, Zufälle im Leben, Carlo, das weißt du selber. Da muss man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und das war ich damals.
Also, der war ja wirklich aus der Situation heraus, war sein Salon auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Man hatte seinen Namen ja noch gar nicht so auf dem Schirm. Man kam ja aus Bürden, ne, eher aus dem nordwestlichen Teil Deutschlands, wusste gar nicht, wer er eigentlich ist, was er eigentlich da aufgebaut hatte.
Ich kannte Erwin Michael, das sagte mir gar nichts. Ich habe ja auch während des Einstellungsgesprächs nichts von seinem Friseurladen gehört oder was er überhaupt machte richtig. Das wusste ich alle gar nicht. Er hat mir nur was erzählt von seinen privaten Sachen, so einen Eskapaden, die er machte. Und irgendwie haben wir uns da schon gut verstanden. Es war also vorgezeichnet, dass das wohl klappen könnte. Auch Erwin, wie mein damaliger Lehrmeister, duldete natürlich auch keine fremden Götter neben sich. Das gab's nicht. Also er stand ganz oben und dann kamen alle unten. Vielleicht war ich so ein bisschen ein Stückchen drunter, aber das war's auch schon. Erwin war schon eine sehr spezielle Person. Wenn du mit dem irgendwo hingegangen bist, nach 5 Minuten kannten alle Erwin Michaelis. Der war auch sehr radikal in allen Geschichten. Wen er nicht leiden mochte, hat er es gleich merken lassen. Ich werde mich an ein Seminar noch gut erinnern. Das war in der Nähe von Köln. Das waren 350, glaube ich, Friseure, die da waren. Wenn ich sage Friseure, schließe ich natürlich Friseurin auch gleich ein. Aber es spricht sich schnell oder einfacher, wenn ich jetzt immer nur Friseure sage. Und dann war einer, der hatte ihn während des Seminars mit irgendwelchen unangenehmen Fragen gelöchert. Und das wollte Erwin nicht. Also der so in die Tiefe gehen, das wollte er auch nicht. Das war also mehr oberflächlich, das war alles ein Spiel für den. Und dann hat er alle Friseure, die da waren, alle Teilnehmer dieses Kongresses eingeladen, auf seine Kosten abends in eine Bar zu kommen. Er stand dann an der Tür, alle konnten rein, bis dieser besagte Friseur, der ihn so geärgert hat bei dem Seminar mit seinen dusseligen Fragen, kam und wollte auch rein. Und Erwin Michaelis, sie nicht. Ja, hat er gesagt, wieso? Ich nicht. Nein, das muss ich hier nicht begründen, sie kommen hier nicht rein. Seine Frau war schon drin, jetzt stand dieser gute Mann vor der Tür, tobte da rum.
Wie bestellt und nicht abgeholt.
Ja, das so war Erwin Michaelis, er war auch sehr radikal. Wenn man mit ihm einmal sich angelegt hat über Kreuz, das war's. Also eine zweite Chance kriegte man bei Erwin nicht. Also man musste immer aufpassen, dass man schon auf seiner Wellenlänge war.
Wie ist dann irgendwann der Wunsch entstanden, doch was Eigenes aufzubauen? So, jetzt hatte man da schon mal einige Erfahrungen gesammelt, einen ganz tollen Mentor, tolle Persönlichkeit. Aber er hat ja auch einiges dann in dir geweckt, wo du sagst, ich will irgendwann genau sowas aufbauen, was er gemacht hat. Wie kam es dann dazu? Wann ist dieser Wunsch entstanden?
Also irgendwann fand ich das, was ich früher nicht wollte, die Friseurszene auf einmal spannend, weil ich ja auch merkte, Applaus macht ja süchtig auf der Bühne und man verkennt natürlich die Realität. Ich bin ja kein besserer Friseur, handwerklich gesehen geworden, aber ich wollte das, was Erwin gemacht hat, wollte ich eigentlich für mich auch fortsetzen. Und Erwin hatte, was mir gefallen hat, so eine Leichtigkeit. Nicht so wie heute, wo alles geplant wurde. Der hat alles aus dem Bauch heraus gemacht. Und wenn ihm das morgens in den Kopf kam, dann hat er eine neue Idee. Und es funktionierte auch alles. Und das hat mir imponiert. So, dann ging ich von Köln weg, musste ja meine Meisterprüfung machen. Ich hatte also Glück, dass ich also durch verschiedene Umstände meine Meisterprüfung sehr früh machen konnte, mit jungen Jahren. Und war einer der jüngsten Friseurmeister Deutschlands. Aber der Friseurmeister an sich ist ja keine Qualifikation, das ist nur ein Titel. Man machte eine Prüfung, was auch sehr schwierig war bei meiner Prüfung. Wir mussten damals an so Puppenköpfen bestimmte Wellen legen. Also was ich nicht konnte, war eine Welle legen. Also habe ich eine Kommilitonin in diesem Kurs oder bei der Meisterschule gebeten, mir einen Kopf vorzubereiten. Und dieser Kopf sollte in die Toilette, oben gab es damals diese Spülkästen, hingestellt werden und ich würde den irgendwann umtauschen. So, jetzt war es so, ich fing an mit meiner Welle und der Prüfer schon, oh, was soll das nur geben, krumm und schief alles, also das, ich sehe, wo das wird, nichts. Aber das hat gesagt, du kannst ruhig reden, ist mir vollkommen egal, ich hatte ja mein Meisterstück in der Toilette stehen, hatte ich gedacht. Wir hatten aber abgemacht, dass der Kopf in der Männertoilette sein sollte. Aber die den Kopf für mich präpariert hatte, hat den in die Damentoilette reingestellt, wo ich auch nicht rein mochte. Also war kein Kopf da. Ja, dann wurde die Kommission trat dann zusammen und hat dann überlegt, lassen wir ihn durchfallen, weil dieses Wellenlegen damals vollkommen antiquiert im Vergleich zu heute, was gemacht wird, war also ganz, ganz wichtig. Und mit Ach und Krach, weil alle anderen Arbeiten wohl einigermaßen waren, hat man mich durchkommen lassen. Jedenfalls habe ich dann eine Meisterprüfung bestanden und war aber, weil Erwin Michaelis ja Schwarzkopf war, und das wollte die Weller wieder nicht haben. Die Weller wollte sich ihre Freunde sichern. Und hat mich dann nochmal eingeladen und hat gesagt, Herr Wesselmann, können Sie sich vorstellen, freier Mitarbeiter bei uns zu werden? Sie können gut reden, Sie brauchen auch keine Haare schneiden, Sie brauchen auch nichts handwerklich machen. Den Hinweis hatte ich schon verstanden dann. Sie brauchen nur erzählen, sind Sie Moderator, hätten Sie Lust, das können Sie ja ganz gut. Das war für mich natürlich eine tolle Geschichte. Mit 24 Jahren starb dann mein Vater und meine Mutter fragte, ob ich nach Hause komme. Ja. Nun stand ich hier in Ibbenbüren, war für mich stinklangweilig. Ich wusste auch, wenn ich das so weitermache mit meinen Fähigkeiten, das wird nichts als Friseur, da werde ich auch kein Geld mitverdienen. Und dann habe ich zu meiner Mutter, haben wir ein Agreement getroffen, dass sie den Laden weiterführt. Ich war zwar zu Hause, aber ich war nur 1 bis 2 Tage in der Woche da. Den Rest war ich mit Weller unterwegs, durch ganz Europa gereist, als immer als Moderator für deutsche Friseure. Man muss dazu sagen, diese Seminare bekamen die Friseure von der Weller geschenkt. An den tollsten Orten, wie die Ärzte, die natürlich immer in der Weinstraße und überall ihre Kongresse machten. Damals ging das noch mit dem Finanzamt. Wenn also das Seminar, sagen wir mal, 3.000 Euro kostet, kriegten die Weller-Friseure das für 1.000 Euro, hatten so eine Anwesenheitspflicht. Das hat natürlich jeder gemogelt. Die war, haben sie immer geschrieben, waren den ganzen Tag beim Seminar. Und die waren also nur shoppen in Einkaufsstraßen. Also das, und ich habe dann so erzählt, und ein spannendes Leben. Ich war in Las Vegas für die Weller, immer deutsche Friseure. Ich war selbst in Kenia, das muss ich mir vorstellen, dass deutsche Friseure
Kenia fliegen. Man hat die Weller hat wirklich nach Kenia eingeladen.
Hat die alles gesponsert und so weiter. Dann kamen dann ein paar Fachtrainer und ich habe das dann moderiert. Das fiel mir relativ einfach. Theoretisch wusste ich das alle. Nur in der Praxis hat es halt geil. Das wollte ich auch also gar nicht so. So, dann habe ich das also ein paar Jahre gemacht, war wirklich spannend. Ich konnte mir auch in meinem Leben nichts anderes vorstellen. 2 Tage zu Hause gewesen, meine Mutter unterstützt. Ich war ja nicht schlimm, die hat ja sowieso den Laden geführt. Ich war ja noch Newcomer und war auch nicht.
Also die Mutter war operativ, die hat den Laden geleitet.
Die hat den Laden geleitet, mit dem Rücken freigehalten.
Ja.
Und hat gesagt, du übernimmst das ja irgendwann. Und meine Mutter machte das auch noch gerne. Die war sehr fit, war auch sehr fleißig, immer ganz, ganz toll. Und ich bin in der Gegend rumgeschwirrt und bin dann 2 Tage in der Woche zu Hause gewesen. So, und dann merkte ich, wie ich zu Hause war, dass ich das mit den Mitarbeitern ganz gut hinbekam. Ich konnte die begeistern. Und damals war es noch eine andere Zeit. Es gab genug Manpower, also Bewerbungen gab es genug. Es gab auch keine Barbershops, es gab auch diese Billigfriseure, nichts. Wir waren damals noch ein gelobtes Land. Mit sehr vielen Bewerbungen, sehr vielen Auszubildenden und alle hatten den Ehrgeiz, tolle Friseure zu werden. Das war ein bisschen anders als heute. Ja, und dann habe ich gedacht, was machst du nun, um größer zu werden? Ich habe ja immer an Erwin Michaelis, der schwirrte ja 24 Stunden um meinen Kopf herum. So, und dann habe ich gedacht, Plan B hast du nicht, jetzt gehst du einfach mal hin und probierst mal was. Ich in einen Laden, das war mein erster Laden in der Dielinger Straße in Osnabrück. Der sah so ein bisschen aus wie heute so die Ukraine nach dem Bombenangriff von Russland. Zumindest was die Dekoration anbelangt von außen. Ich da rein und habe gesagt, sagen Sie mal, rotzfrech, habe meine Karte gegeben. Sie sehen so aus, als wenn Sie Ihren Laden bald aufgeben. Ich würde den wohl übernehmen. Ein großes Gebrüll. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die mich aus dem Laden geschmissen haben. Aber ich wusste, dass die anrufen. Es hat keine 2 Tage gedauert. Dann riefen die an und sagten, Herr Wesselmann, wir haben uns das überlegt. Wir sind auch jetzt in einem Alter, wo wir nicht mehr können und nicht mehr wollen. Und Sie können den Laden
machen. Oft waren ja so Salons inhaber geführt. Ich sag mal, der Großteil der Friseursalons waren ja wahrscheinlich inhaber geführte Gelehrten. Die hatten einen Laden. Und du hast einfach geguckt, so, wo du denkst, okay, das ist vielleicht ein älterer Inhaber. Oder sieht alles jetzt nicht so super state of the art aus. Da gibt's vielleicht die Möglichkeit, den zu übernehmen.
Also ist, Ich wusste ja von Erwin Michaelis, wie Läden aussehen können. Das hat er damals auch schon ganz, ganz toll gemacht. Da waren keine Blümchen im Schaufenster, da waren keine Puppen im Schaufenster, wie das die meisten Friseure machten. Bei Erwin Michaelis waren die Schaufenster sauber und die Dekorationen auch. Und bei diesen Friseurbetrieben standen Puppen im Schaufenster, standen irgendwelche Katzen liefen da im Laden rum. Ein Hund war meist, der da rumbellte. Der Mann saß meistens, der Friseurmeister, hinter der Theke. Die Frau arbeitete, wie das häufig so war, das Rollenbild damals. Und es war alles so ein bisschen merkwürdig angestaubt. Und man sah auch, dass das Fenster schon ein Jahr nicht mehr geputzt war. Und die hätten auch so weitergemacht, bis sie irgendwann tot umgefallen wären im Laden. Und so war mein erster Laden in der Dielinger Straße. Das begann mit einem Paukenschlag und da habe ich so viel Glück gehabt. Eine Friseurin hatte sich beworben von dem besten Friseur aus Osnabrück, Fritz Otto Becker. Die ist bei mir angefangen, hat diesen Laden geleitet.
Aber du hast den wahrscheinlich vorher auf links gedreht, ne? Man hatte da ja war ja dieser antiquierte Laden. Du hast wirklich dann das Ding wirklich auf modernsten Standard.
Alles raus, klar. Ja. Ich habe gesagt, Ihre Einrichtung können Sie behalten. Alles, was drin ist, ich will nichts haben. Ich zahle Ihnen eine Ablöse, wie das so ist. Die war relativ gering. Ja. Die Möbel können Sie verkaufen. Das fanden die natürlich ganz, ganz toll. Die haben sie nachher alle auf den Sperrmüll. Die wollte auch keiner haben. Und der erste Laden ist wie eine Bombe eingeschlagen. Also hatte ich da gute Mitarbeiter. Ich hatte die Ulrike Burg und die wollte aber nur mit Männern zusammenarbeiten. War damals auch kein Problem. Dann waren in diesem Laden 8 Männer beschäftigt und Ulrike Burg. Das einzig Schwierige in diesem Laden, es waren alles Männer von der anderen Seite und es war mit denen manchmal ein bisschen schwierig umzugehen. Nicht von der fachlichen Seite, sondern es gab Situationen, da kriegte ich einen Anruf. Herr Wesselmann, Sie müssen sofort kommen. Sag ich, Stefan, was ist denn passiert? Ach, das kann ich am Telefon nicht sagen, kommen Sie sofort. Ich dann dahin und sage, Stefan, was ist passiert? Haben Sie einen Haarschnitt oder haben Sie jemand ins Ohr geschnitten? Nein, nein, sagt er, der Andreas hat gesagt, mein Lidschatten, der würde nicht zu mir passen. Sag ich, Stefan, davon bin ich jetzt von Ebenbüren nach Osnabrück, damit ich Ihren Lidschatten begutachte. Sagt sie, das finde ich wichtig, ich kann so nicht weiterarbeiten. Das war also das Größte, was ich da immer erlebt habe. Immer war irgendwas, oder der hat über mich behauptet, das hätte ich gesagt, habe ich dann nie gesagt. Es waren immer so zwischenmenschliche Dinge. Es ging nie um fachliche Dinge, nie. Das war also nicht wichtig, die hatten nur so, die zwischenmenschlichen Beziehungen, das klappte nicht zwischen diesen 8 Friseuren. Das war also mein Part im Grunde genommen, dafür zu sorgen, dass die einigermaßen sich nicht die Köpfe einschlagen. Ja. Und Ulrike hat stoisch weitergearbeitet und der Laden brummte wie verrückt. So, habe ich gedacht, das ist ja gut, dann machst du mal so weiter.
Sie war dann irgendwie so eine Standortleiterin, Betriebsleiterin. Du warst da operativ eigentlich gar nicht im Laden.
Wahrscheinlich irgendwie einmal nichts, nein, durfte auch nichts sagen. Ja. Also die hat alles gemacht, die hat gearbeitet. Alleine Ulrike Burg hat einen Umsatz gemacht, wie sonst 4 Friseurinnen oder sehr gute Friseurin. Das war ein Arbeitssieg. Die kannte nur 2 Dinge. Rauchen und ihren Dackel. Und das Friseurgeschäft. Die fing morgens um 8 Uhr an und abends, wenn ich mal um 9 Uhr da Ware hinbrachte, stand die da immer noch. Da war nichts zu viel. Sie hat das so getan, als wenn es ihr eigener Laden war. Unglaublich erfolgreich. Das war schon doll. Und ich habe gedacht, prima, wenn das so klappt und wenn das so einfach ist, mach's mal weiter. Dann war ich in den Büren, habe ich gedacht, eigentlich könnte man doch mal einen Laden für junge Leute aufmachen. Dann habe ich einen Laden in der Nähe des Bahnhofs gefunden, in der Nähe der Schule. Den habe ich dann haargenau genannt. Ich hatte gute Mitarbeiter. Eine Mitarbeiterin ist fast 30 Jahre bei mir beschäftigt gewesen. Die Anja, die hat das dann geführt und das schlug auch ein wie eine Bombe. Also hatte ich jetzt schon 3 Läden. Meine Tätigkeit bei Wella wurde natürlich zwangsläufig immer weniger, weil ich ja meine Leute schulen musste und auch merkte mittlerweile, ich kann also nicht mehr 3-4 Tage in der Woche im Ausland oder sonst irgendwo in der Gegend rumschwirren. Ich muss mich also jetzt um meine Geschäfte kümmern. Das war auch nicht so schwierig für mich, weil der Erfolg war da. Dann bin ich nach Recke gegangen, dann bin ich nach Rheine gegangen, dann bin ich nach Lotte gegangen, nach Westerkappeln gegangen, dann habe ich Beteiligung in Dortmund gehabt und so weiter und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir mit meinem damaligen Partner, der mich also begleitet hat bei meinen ganzen Tourneen, Udo Lindemann aus Lengerich, haben wir eine Friseurschule aufgemacht. Das war.
Der hatte, glaube ich, auch einen Friseursalon, ne?
Das war auch ein Friseursalon, ja. Udo war ein toller Friseur, konnte nicht reden und wir haben uns hervorragend ergänzt. Ich habe den ganzen Tag erzählt, wie verrückt, und Udo hat Haare geschnitten Also war also eine tolle Symbiose, haben uns auch ganz, ganz toll verstanden in der ganzen Zeit. Es ist leider dann nachher auseinandergegangen, wie das häufig so ist, wenn Männerfreundschaften, wenn eine Frau dazwischen kommt, dann ist es manchmal schwierig. Das war so bei Udo. Der brauchte immer nachher drei Hände. Eine, um die Suppe zu essen und zwei, um seine damalige Freundin, heutige Ehefrau noch festzuhalten. Das funktionierte dann nicht, dann habe ich ihn ausbezahlt. Aber ich merkte, diese Friseurschule, die wir in
der Oberstraße... Die habt ihr zusammen gegründet.
Die haben wir zusammen gegründet, ja. Lief auch toll am Wochenende. Wir haben also 6 Tage die Woche gearbeitet und samstags und sonntags, muss ich dazu sagen, war diese Schule geöffnet. Manchmal auch eine ganze Woche. Und dann schickten ihre Friseure, weil ich ja einen großen Bekanntheitsgrad hatte, uns die Friseure nach Ibbenbüren, die wohnten dann in irgendwelchen Hotels hier und wir haben dann 2 Tage oder auch manchmal länger, je nachdem, deren Mitarbeiter geschult. Das haben wir 3 Jahre gemacht und nach 3 Jahren ist unser Vermieter auf die Idee gekommen, dass also die Vermietung an einem Sonntag gar nicht gestattet war. Das war damals das war so eine Grauzone. Und dann konnten wir also nicht weitermachen, dann haben wir diese Schule geschlossen. Und dann haben wir eben gedacht, was machen wir jetzt? Dann ging es weiter. Ich hatte also dann schon 9 Läden. Diese Schule rechne ich mal als 10. Unternehmen dazu. Es gab damals auch immer nur Schwarz-Weiß-Frisurenfotos. Also die Friseure kauften dann irgendwelchen Messen Schwarz-Weiß-Fotos und waren das ganz, ganz toll. Sag ich so, Udo, weißt du was, wir machen das anders. Wir machen jetzt oder stellen oder produzieren Bundfotos. Haben uns dann in Oldenzaal einen Friseur gesucht, der das mit uns produzierte zusammen. Dann hatten wir ein Studio in Oldenzaal gemietet, nachts, wenn ich das heute überlege, 10, 20.
Wieso in Holland? Wie kam das dadurch?
Wir hatten diesen Dritten, der hatte schon Erfahrung mit Produktionen von Fotos. Das war auch ein sehr bekannter Friseur, sehr, sehr gut. Und wir wollten natürlich international werden. Da haben wir gedacht, fangen wir mal in Holland an, auch wenn es klein ist. Aber Holland fanden wir schon mal ganz spannend.
Ja.
Dann haben wir dieses Studio gemietet mit Visagisten, mit Fotografen von nachts 22 Uhr bis morgens um 6 Uhr. Wenn ich das heute überlege, gar nicht nachzuvollziehen. Wir kamen aus dem Laden, geduscht dahin, dann mit viel Kaffee haben wir dann nachts frisiert und haben dann diese Frisurenfotos produzieren lassen. Hatten auch 10 freie Mitarbeiter, die sind dann losgefahren und haben den Friseuren dann Abos verkaufen wollen, weil wir jeden Monat ja oder jede Woche fast produziert hatten. Aber es war sehr, sehr schwierig. Eines unserer schönsten Frisurenfotos, die wir hatten, war ein ganz, ganz tolles Model mit einer ganz tollen Frisur, aber die hatte einen Rollkragenpullover an. Dann haben uns Friseure verklagt, das wäre kein Frisurenbild, das muss man sich mal heute vorstellen, das wäre ein Pulloverbild. Ich stand vor Gericht wegen Betrug. So was gab es damals alles noch. Vollkommen irre, diese ganzen Geschichten. Das erfolgreichste Foto, was wir je gemacht haben mit der schönsten Frisur, war, also die Modelle wurden geschminkt. In der Zeit hast du da mal eben durchgekämmt, dass sie so ein bisschen ordentlich aussahen. Und die saß unter einem Scheinwerfer, jetzt trockneten die Haare und die hatte so ein bisschen Naturwelle. Es war nicht nur ein bildhübsches Modell, die hatte auch tolle Haare. Wir haben also keine Hand an diese Haare gelegt. Und dann sagte der Fotograf, das ist die schönste Frisur, die ihr je gemacht hattet. Wir haben uns natürlich gefreut, wir haben gar nichts gemacht. Das hat er fotografiert, das wurde das erfolgreichste Foto, was wir je verkauft haben. Spricht eigentlich nicht für unsere Friseurleistung, dass wir ein Foto verkauften,
an dem wir einfach so nichts
gemacht haben. Die sah einfach nur gut aus. Ja. Das hat gereicht. Ja, das ging dann auch 2 Jahre haben wir das gemacht, dann waren wir am Ende, dann konnten wir nicht mehr und dann habe ich gedacht, jetzt machen wir in Henna. Ich war damals immer schon so ein Fan von Henna, das war also ein natürliches Haarfärbemittel und auch ein Haarpflegemittel, sehr spezifisch, aber ich fand das immer ganz, ganz toll.
Henna kennt man so als Henna-Tattoo heutzutage.
Ja,
das war eine Haarfarbe?
Das war Henna-Haarfarbe.
Okay.
Durch irgendeine Verbindung in Holland lernte ich einen Israeli kennen, der also für Europa diesen Henna-Vertrieb hatte. Und ich natürlich nichts Besseres, ich weiß gar nicht mehr, wie der heute hieß, habe gesagt, das machen wir. Wir klinken uns da ein. Der war froh, dass er so 2 Blödel gefunden hat, die da mitmachten. Die Umsätze waren auch nicht sehr groß. Und ich glaube, das Einzige, was er von morgens bis abends überlegte, wie kann er uns betuppen? Ich glaube, der hat uns nur eingestellt, um das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da wir in Deutschland waren, er in Holland und er hatte 51%, war es natürlich klar, wie die Gewichtigkeiten haben. Also jedenfalls haben wir uns da, und es war alles immer so ein bisschen komisch. Dann hat er uns mal eingeladen, wir kamen in eine tolle Villa und dann hat er gesagt, hätte er gemietet. Und ich stehe mit seiner Frau in der Küche und sage, ja, so doll, was zahlt ihr hier an Miete für dieses Haus? Sagt sie, Michael, wieso gemietet? Das haben wir gekauft vor kurzem. Da wurde ich so ein bisschen hellhörig. Ich sage zu Udo, wir müssen uns mal die Bücher näher angucken. Aber wir kamen nicht so da richtig hinter. Und es wurde auch immer schlimmer mit dem Geld. Es kam auch kein Geld und auch Umsätze. Es war alles so nebulös. Also wir waren so ungefähr seine Lakaien. Jedenfalls hat gesagt, Udo, wir können nur eins machen, um ein bisschen Geld rauszubekommen. Wir brechen in Holland, in unserer eigenen Firma ein und holen uns die ganze Ware, die uns ja eigentlich gehört, die holen wir da raus. Wir haben uns dann ein Wohnmobil, also und dann nachts mit dem Bolzenschneider und einem Stemmeisen haben wir die Tür und haben das ganze Wohnmobil vollgepackt mit diesen Henna-Sachen.
Ja.
Wir wussten auch nicht, was wir machen sollten und sind dann zur Grenze gefahren mit dem Wohnmobil. Und sagt der Grenzer, haben Sie irgendwas zu verzollen? Haben wir nicht, wir haben nichts drin, wir kommen vom Surfen. Ja, sagt er, dann erklären Sie mir doch mal, warum Ihre Scheinwerfer so hoch in die Baumwipfel reinragen. Sagt er, da haben Sie einen Platten hinten, sag ich, nee, habe ich auch nicht. Haben Sie vielleicht Schweres geladen, sag ich, nee, wir haben nichts geladen. Ja, dann fahren Sie mal rechts ran. Oh, noch mal gucken. Er machte die Tür auf, dass er keinen Herzinfarkt bekommen hat, war alles. Von oben bis unten war das ganze Wohnmobil nur mit Haarfarben von Henna und so weiter. Jetzt erkläre mal einem niederländischen Zöllner, wo diese Sachen herkommen. Wir hatten ja keine Quittung, nichts. Konnten ihm auch nicht erklären, dass wir in die eigene Firma eingebrochen waren. Das hätte er alles nicht verstanden. Wir mussten also damit rein. Irgendwie hatten wir da auch wieder Glück. Er hat uns immer was gefragt, aber ich habe gesagt, Udo, du sagst überhaupt nichts. Du sagst gar nichts. Wir konnten auch nachts keinen Anwalt anrufen, gar nichts. Wir waren auch völlig unbedarft. Du bist ja beim Zoll, hast natürlich Schiss gehabt, was kommt da alles von, Einbruch. Ja. Das hätte ganz übel ausgehen können, wie uns der Anwalt später sagte. Jedenfalls waren die es dann irgendwann leid und dann haben wir erzählt, ja, das wären unsere eigenen Sachen und es stimmt, wir hätten es nicht machen dürfen. Also wie so reuige Sünder haben wir da vor dem Zöllner gestanden, der hatte nachher auch richtig Mitleid mit uns und der war übermüdet, wir konnten kaum noch aus den Augen gucken, hat gesagt, ja, dann fahrt und schwamm drüber. So kamen wir aus dieser Sache raus.
Und ist
raus.
Mit dem blauen Auge nochmal davon weggekommen.
Ja. Weil, was mich auch bei dieser Geschichte gestört hat, das war zwar sehr interessant mit dieser Henna-Geschichte, ich war davon überzeugt, aber ich glaube, ich war auch der Einzige, der davon überzeugt war. Also Leute, die es einmal ausprobiert haben oder Friseure, haben gesagt, nee, zu viel Schmiererei, das ist zu viel Aufwand. Wir können auch so den Mehrwert da nicht erkennen. Wir machen das nicht. Und dann hat es mich auch gestört, dass ich jede Woche nach Osnabrück fahren musste und dass die Schäferhunde mich da freudig begrüßt haben, weil die Zöllner natürlich im Zollamt in Osnabrück immer gedacht haben, wir würden Haschisch schmuggeln. Aber es war schön, ich habe die Hunde gestreichelt, die kriegten Leckerlis von mir. Ich saß dann da, die schnüffelten dann in allen Paketen rum, war wieder nichts. Kriegten die wieder ein Leckerlis. Ja, dann haben wir das irgendwann aufgegeben. Das war dann nichts. Ich habe, wie gesagt, ja immer noch meine Friseurgeschäfte gehabt und das lief alles. Es war zur damaligen Zeit, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, relativ einfach, Mitarbeiter zu finden.
Ja.
Eins habe ich bei Erwin Michaelis wirklich gelernt, wenn du selber kein Feuer hast, wie willst du das bei anderen entfachen? Und ich habe also meine Mitarbeiter und Rinnen alle gut motivieren können. Es sind heute noch bei meinem letzten Geschäft, was ich verkauft habe, noch Mitarbeiter von meiner damaligen Zeit, die seit 25, 26 Jahren da arbeiten, die heute noch die Stammbelegschaft des Ladens in der alten Münsterstraße hier in Büren sind. Darauf bin ich stolz. Ich hatte auch kaum Kündigungen, kaum Flutationen, weil das habe ich gemerkt, wie schwierig, wie finanziell aufwendig das ist, immer neue Leute zu arbeiten. Also für mich war immer wichtig, dass alle meine Mitarbeiter immer gut zufrieden waren. Das fing auch schon mal bei meinen Auszubildenden an. Das waren ja auch alle, wie ich aus Büren, junge Mädchen und Jungs, hätte ich bald gesagt, um das mal salopp zu sagen, die auch nicht viel von der Welt gesehen habe, aber zumindest habe ich sie dann nach Duisburg geschickt. Da waren die immer 3-4 Monate, bevor die überhaupt einen Fuß in meinen Laden gesetzt haben bei der Ausbildung und haben dann da gewohnt in Duisburg und wurden in 4 Monaten einem Schnellkurs zu halbwegs schon einigermaßen guten Friseuren ausgebildet. Das war eine Win-Win-Situation. Die haben was erlebt. Die kamen wieder, waren sehr stolz. Die Stars in der Berufsschule, weil die
gibt es sowas noch? Das war ja im Prinzip eine Schule, so quasi eine fast duale Ausbildung. So Art Internat. Oder haben die ja irgendwo gewohnt?
Ja, die haben da auch gewohnt in diesem Internat und waren da 4 Wochen, kamen so alle 3 bis 4 Wochen nach Hause, waren natürlich ganz begeistert. Nochmal, ich wiederhole das, weil sie Stars in der Berufsschule waren. Das kannten die anderen nicht. Die mussten ja immer erzählen, was sie da machen, wie weit sie schon, was sie schon alles konnten. Kamen nach 4 Monaten zu mir in den Laden, waren schon ganz gut ausgebildet. Mhm. Ich habe dann dieses Modelltraining eingeführt. Das heißt, Kunden konnten kommen für 10 Euro, sich die Haare machen lassen. Und dann diese Nachwuchskräfte, damit die in dem Lauf blieben, haben das dann gemacht. Das war auch sehr erfolgreich, ganz, ganz toll. Ich hatte manchmal das Gefühl, wir hatten mehr Modellkunden für 10 Leute, für 10 Euro im Laden oder 10 Mark damals, als normale Kunden. Also für 10 Mark, habe schon fast vergessen, dass wir Mark hatten, war das also eine tolle Geschichte und die waren unglaublich motiviert, waren sehr, sehr gut. Also
man hat ja seine eigenen Mitarbeiter oder qualifizierten Mitarbeiter dann wirklich aufgebaut.
Das Schwierigste war, die jungen Leute zu überzeugen, war nicht schwierig, die Eltern. Och, unsere Lieselotte kommt jetzt 4 Monate nach Duisburg, was passiert da wohl? Und so weiter, hoffentlich kommt die nicht an Drogen, was die alles für Einwände hatte. Das heißt, sie müssen doch mal ihren Kindern auch mal die Möglichkeit geben, über den Tellerrand zu gucken und so weiter. Und die Väter waren sofort einverstanden, aber die Mütter hatten immer so dieses Klammern, bloß nicht, also Lieselotte und Karl August müssen in der Familie bleiben, bloß nicht weg, was passiert den Kindern? Ging alles gut. Wir haben nie jemand gehabt, der Heimweh hatte, das abgebrochen hat. Im Grunde genommen wollten die fast gar nicht weg da. Also das lief. Also wir waren auch, wie gesagt, ich springe jetzt so ein bisschen, fast 120 Mitarbeiter. Und meine Aufgabe war es im Grunde genommen, ich hatte es ja eingangs erwähnt, meine Fähigkeiten als Friseur war ja nicht so groß, die Mitarbeiter zu motivieren. Und ich muss im Nachhinein sagen, da klopfe ich mir auch auf die Schulter, das habe ich eigentlich sehr, nicht eigentlich, das habe ich gut geschafft, doch. Die waren sehr zufrieden. Und für mich gab es, wenn mal jemand gekündigt hat, dann habe ich ein Wochenende gehabt, da hatte ich sehr dran zu knapsen. Es gab damals am Freitag, 18 Uhr hatten wir Feierabend oder haben wir den Laden geschlossen, kam dann, wenn dann eine Mitarbeiterin mal aus irgendeinem Grunde nicht zufrieden war und wollte dann weg und sagte, Herr Wesselmann, kann ich Sie mal sprechen? Dann wusste ich wohl, sage ich, ja komm, wir gehen ins Büro, ich mache die Papiere fertig. Das war das Einzige, was mir persönlich immer sehr nahe gegangen ist, weil ich das immer persönlich genommen habe, jede Kündigung. Ich habe das nicht so gesehen, dass manchmal jemand wie ich damals sich verbessern wollte, sondern ich habe gedacht, die hat was gegen mich gehabt, was natürlich nie so war.
Aber es war ja selten. Das war ja scheinbar eine sehr geringe Mitarbeiterfluktuation.
Sehr gering.
Und ich glaube, für damalige Verhältnisse war es ja schon ungewöhnlich, dass man unglaublich viel für die Mitarbeiter macht, dass du erkannt hast, so dass der wahre Wert des Unternehmens eigentlich in den Top-Mitarbeitern steckt.
Also ich als Chef und meine Mitarbeiter haben sich so gut verstanden, dann habe ich sie alle nach Ketz, nach Hamburg eingeladen, dass also wir 2 Reihen oder 3 Reihen hatten wir belegt mit einigen Mitarbeitern, die besonders gute Leistungen hatten, dass wir im Kollektiv alle bei Ketz eingeschlafen sind. So gut haben die Chef und Mitarbeiter verstanden. Dann habe ich mit denen Ausflüge gemacht. Dann habe ich mit Prämien, also ich habe alles getan, dass ich die Mitarbeiter, weil das war mein Kapital.
Ja.
Ich war manchmal so größenwahnsinnig, dass also wenn eine Kundin irgendwas mit meinen Mitarbeitern hatte, war ich immer der Erste, der da sofort reinsprang und meinen Mitarbeitern immer zur Seite gestanden habe. Bei mir gab es nie die eine Version, wenn eine Kundin sich über einen Mitarbeiter beschwerte, so und so, dann habe ich gesagt, das müssen wir, ich möchte beide Seiten hören. Dann hat die Kundin manchmal zu mir gesagt, glauben Sie, ich erfinde das, ich lüge, sage ich, nein, aber ich möchte meine Mitarbeiterin hören. Es kam auch häufiger vor, und das hat mir aber auch nicht zum Schaden gereicht, dass es Kunden gab, denen ich mitgeteilt habe, dass es besser wäre, wenn sie unseren Laden nicht besuchen. Wenn morgens, sage ich mal, Frau Klötenbrunner da im Anmeldebuch in der Rezeption stand, die Mitarbeiter sah das, dass sie heute kamen, dann brachte ich schon den Tränen aus. Das habe ich mir damals rausgenommen. Es hat auch keinen Schaden. Also normalerweise würde man sagen, das Geschäftsschädigt, das gibt so ein Gerede, was meldet er sich eigentlich ein und so weiter. Nein, die Mitarbeiter fanden das gut, dass sie einen Chef hatten, der hinter ihnen gestanden hat und nicht immer nur gesagt hat, ja, die Kundin hat recht und da die da zur Sau machten. Das war eigentlich gang und gäbe. Das waren alles so heute normale Dinge, aber damals war es sicherlich für die Zeit sehr riskant, auch in dem kleinen Ibbenbüren. Ich war nun bekannt wie ein bunter Hund. Und nochmal, ich kann wirklich sagen, alles, was ich gemacht habe, war von Erfolg gekrönt. Ja,
muss ich sagen. Ich weiß, ihr habt dann auch eure eigene Linie an Shampoo und Conditioner und Ähnliches aufgebaut, die so, glaube ich, sogar noch bis heute existiert. So, jetzt hast du ja so viel unterschiedliche Dinge ergänzt, also dieses Henna-Thema da mit dem Fotostudio. Was waren so die Impulse, dass du gesagt hast, komm, wir gehen nochmal einen Schritt weiter, wir bauen nochmal was weiter. Das hing ja alles natürlich mit Friseur und mit dem Thema Beauty zusammen. Aber dass du so motiviert warst, weitere Dinge zu probieren, neue Dinge zu starten.
Die Motivation, Carlo, war ja eigentlich das, weil alles, was ich angefasst habe, dank Erwin Michaelis, lief. Und ich wusste auch, Erwin hätte solche Dinge gemacht. Der hatte auch Spaß an allen Dingen, alles, was so außer der Reihe war. Ein Beispiel, ich habe dann einen Großhandel für Ledermöbel aufgemacht. Das kam so, meine Frau wollte ein neues Ledersofa haben. Wir sind nach Köln zur Messe gefahren, zur Möbelmesse, stand ein Sofa, das hat mir so gut gefallen. Das habe ich dann gekauft. Dann haben Freunde von mir, die bei uns dann zu Besuch waren, haben gesagt, das ist aber toll, kannst du uns sowas besorgen? Ja, aus diesem Anfang kannst du das besorgen, wurde nachher fast ein Möbelhaus. Und das war auch eine holländische Firma. Die Essmöbel habe ich heute noch, so tolle Qualität hatten die. Und dann haben die zu mir gesagt, weißt du, das geht so nicht weiter. Wir liefern immer dahin zu ihrem Friseurladen. Sie müssen jetzt einen Showroom bauen. Das heißt, wie damals das Möbelhaus Wehmeier, sowas sollte ich jetzt hier hinbauen. Ja. Da habe ich gesagt, nee, das behalten Sie mal Ihre Möbel, das mache ich in Zukunft nicht mehr. Dann habe ich bei Kala, das war eine Porzellanfabrik im Osten. Damit hatte Wende, die stellten ein tolles Porzellan her. Das habe ich auf einer Messe gesehen. Dann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich Porzellan ein. Die Kunden saßen bei mir im Laden in der alten Münsterstraße, konnten raus auf den Hof gucken und sahen nur Paletten und alles voller Tassen und so weiter. Die wussten natürlich auch nie, was ich mit diesen ganzen Sachen machen wollte. Ich habe das nochmal erklärt, wir haben noch einen Großhandel. Ja, das ist toll. Dann waren denen ihre Haare egal, dann saßen sie nur im Hof und haben sich das Nutella ausgesucht. Das waren auch alles solche Sachen.
Wie wird das verkauft? Einfach so über Mundpropaganda, über Weiterempfehlung, ja, Freunden Bescheid gesagt?
Irgendwas lief da. Vielleicht, das tut jetzt also nichts zur Sache mit meinem Friseurgeschäft. Wie das alles so lief, muss ich eine Episode erzählen, die sehr lustig war. Meine Frau wollte für eine Deko ein Karussellpferd haben. Ihr kennt das alle von den Karussells mit dem langen Schwanz und diese Holzpferde und so weiter.
Da verkehren wir so diese Kinderkarussells.
Also das war damals so in Vogue, wie man so schön sagt. Das wollte jeder haben und das wollte man hinstellen und das sollte dann im Wohnzimmer stehen. Damals in Pasadena, das war so eine Innkneipe hier in Ibbenbüren, stehe ich, wie es der Zufall so will, kurz in einer Woche war Kirmes, lerne ich einen Schausteller kennen. Der kam auch wieder, jetzt schließlich der heißt aus den Niederlanden, und sagt zu mir, ja Michael, ich habe ein Karussell, das will ich verkaufen. Da sind 36 Holzpferde drauf. Ich werde auch nie vergessen, hatte und 6 Ersatzpferde. Willst du das haben? Ich hatte schon ordentlich was getrunken und habe zugesagt. Ich habe aber gar nicht mehr gewusst, was ich dazu gesagt habe. An der Tag geht das Telefon. Hier ist der Jan oder wie der ist, oder nennen wir ihn mal Jan. Wir haben gestern ja per Handschlag, du hast ja, das weißt du noch, und das ist ein Kaufvertrag. Ja, habe ich großkundig gesagt, Jan, das mache ich. Ich will dir das Geld jetzt gar nicht sagen, was ich für dieses Holzpferd bezahlt habe. Jetzt kamen nun 42 Holzpferde, wurden an die alte Münsterstraße geliefert. Die Kunden hatten kaum Platz, weil sie zwischen all den Holzpferden saßen. Und im Hof standen sie auch noch. Meine Frau ist bald abgedreht und hat gesagt, Michael, wie sollen wir diese Holzpferde verkaufen? Na, habe ich gedacht, Erwin hätte sie verkauft, ich werde sie auch verkaufen. Dann hatten wir damals ein Geschäft, Tofot in Ibbenbüren, die waren Kunden bei mir, sah dieses Pferd, das war der erste. Und auf einmal lief das wie verrückt. Ich konnte gar nicht so viele Pferde nachher noch nachbestellen, wie gekauft wurden.
Also so Einzelhandelsgeschäfte haben das einfach als Deko irgendwie, ne? Ins Schaufenster wahrscheinlich gestellt oder fand das toll.
Im heutigen Ladies Anna, die Kneipe existiert hier noch in Ibbenbüren, der Besitzer damals auch, das haben dann andere gesehen. Also das letzte Pferd, was wir behalten wollten von meiner Frau, habe ich dann noch heimlich verkauft, da waren so schöne Pailletten drauf. Da kam einer aus dem Osten noch und hat dann dieses Pferd gekauft. Damit will ich sagen, also alles, was ich machte, lief ja. Und meine Motivation war natürlich der Erfolg. Hätte ich hohe Rückschläge oder häufige Rückschläge gehabt, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so leicht gemacht. Aber ich hatte auch alles gesagt, das wird schon irgendwie laufen. Gedanken, wie ich das oder im Einzelnen ein Konzept, das hatte ich nie. Einfach aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl, das, was ich gut finde, finden vielleicht auch andere gut und so war es dann.
Wie, jetzt hast du ja schon extrem viel gearbeitet. Du hast ja gesagt, das war teilweise 7 Tage die Woche. Dann habt ihr, als ihr das Fotostudio hattet, nachts gearbeitet. Wie sah so deine operative Rolle aus? Jetzt hast du 9 Läden gehabt, jetzt hast du super Mitarbeiter gehabt. Hast du auch noch selber wirklich bis zu irgendwann zum Verkauf des Unternehmens, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, Haare geschnitten oder wie musste man sich das vorstellen, so deine Rolle? Ne? Du hast ja unglaublich viele Ideen gehabt, du warst unglaublich motivierend, inspirierend, bist eine Persönlichkeit. Wie sah so die Rolle aus? Was war mit Finanzen, Buchhaltung, war das auch so dein Thema?
Habe ich mich nie, ich hatte also das Glück, dass ich dann meine Frau dann kennenlernte, die hatte bei einer Computerfirma gearbeitet, hatte auch Spaß an Zahlen, was mich gar nicht interessierte. Mich hat immer nur interessiert, dass das Geld da ist, wie das kam, was man hätte alles machen können. Dafür hatte ich einen guten Steuerberater, hatte Leute, die mir da geholfen haben. Das hat mich nicht interessiert, das war mir sogar lästig. Für mich war wichtig immer nur, ich musste immer ein Polster haben. Und meine ganze Motivation war immer, dass ich, wenn ich alt bin, nicht im Armenhaus ende. Das war irgendwie so, das hat mich mein ganzes Leben verfolgt. Vielleicht auch daher, meine Eltern waren ja auch in bescheidenen Verhältnissen als Friseure, trotz der 2 Friseurgeschäfte. Mein Vater hatte dann ein Haus gebaut und gekauft. Und jede Mark, die er verdient hat, hingetragen, um das Haus abzutragen. Also für uns Kinder, es war schon ja eine harte Jugend, muss ich sagen. Urlaub gab es nie. Essen gehen kannten wir nicht. Kino, wir kannten also gar nichts mehr. Wir hatten auch immer ein Hausmädchen. Meine Eltern waren ja nur mit dem Geschäft, das verstehe ich heute alles, mit dem Geschäft. Aber für uns Kinder war eigentlich gar keine Zeit. Also wir kannten nichts. Und ich hatte immer Angst, dass ich auch mal so ende. Und dieses Armenhaus hat mich mein ganzes Leben verfolgt. Eigentlich noch bis zum heutigen Tag, obwohl ich mir da nun keine Sorgen mehr drüber machen muss. Aber das war so drin. Deswegen auch vielleicht meine Unrast in allen Pötten zu rühren, immer etwas zu machen, immer vor lauter Angst, dass ich später mal mittellos da stehe. Glück habe ich dann auch wieder gehabt mit meiner Frau, die sich so um meine Finanzen gekümmert hatte. Ich hatte den Rücken frei. Ich musste ja nur meine Läden abfahren, immer die Leute motivieren, schulen und so weiter. Ich habe die nicht fachlich geschult, dafür habe ich mir dann andere Fachtrainer geholt, sondern ich habe immer nur, wie gesagt, die überzeugt und bei der Stange gehalten. Das war mein Part. Es war damals nicht wichtig, dass du der selber in deinem Unternehmen bei 120 Mitarbeitern der beste Friseur ist. Du machst ja bei 120 Leuten ja nicht du bist ja kein Einzelkämpfer und machst den höchsten Umsatz. Da musst du Leute haben, die für dich arbeiten. Und das klappte eben ganz, ganz gut. Nochmal, es war damals alles einfacher. Die Leute haben nicht nur so schnell gewechselt, weil es ihnen gut gefallen hat, sondern weil es einfach genug Mitarbeiter auch gab und die waren dann eben froh, bei Wesselmann zu arbeiten. War ich auch stolz drauf zu sagen, ja, ich bin bei Herr Design Wesselmann. Friseur Wesselmann war das erste, wie ich nach Hause kam, das erste Schild, was ich abmontiert habe. Stand mir eine ganze Zeit lang nichts dran.
Weil das war ja wirklich die erste Adresse. Also die gesamten Unternehmer, jeder, der was auf sich hielt, ging ganz klar zu Wesselmann. Das war der Name in der Region. So von der Positionierung war ja ganz klar, war das eine Premium-Positionierung, wahrscheinlich auch vom Preissegment, das war einfach so. Und wie du schon anfangs sagtest, so die ganzen Barbershops und sowas gab es ja damals alles noch nicht.
Billigfriseure gab es auch nicht, es lief alles. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja gut, weil du eben nochmal fragtest, um das zu sagen mit den Shampoo-Sachen, die habe ich natürlich nicht selber entwickelt, sondern nach meinen Vorstellungen habe ich das entwickeln lassen. Bei einer Firma, die damit auch dann sehr erfolgreich wurde. Ich habe dann durch Naturalien mir das auszahlen lassen. Ich war da also dann nicht dran beteiligt. Die wollten das immer. Aber das war mir eine Stufe, weil ich mich da gar nicht mit auskannte. Ich habe also gesagt, durch meine Erfahrung, was sie da nehmen können und so weiter, das war gut. Die existiert
das
heute
noch. Das
war
ja dann eine Eigenmarke. Ich glaube, ihr habt ja eine Eigenmarke aufgehoben, die in euren gesamten Läden, glaube ich, dann auch bis zum heutigen Tag verkauft wurde.
Die existiert heute noch, die Firma, ist in Hamburg. Das wird auch heute noch verkauft. Wir haben das unter meinem Label natürlich verkauft, unter Herr Design Wesselmann. Und das wurde unter einem anderen Namen auch an andere Friseure verkauft. Also das war eine sehr erfolgreiche Serie, ganz, ganz toll. Und du bist ja auch mal in den Genuss gekommen, das zu probieren. Ich weiß ja, dass Katrina das mal kaufte. Und das sind schon tolle Artikel gewesen. Damals war es auch noch gut, ohne Tierversuche. Und dieses Ganze, was man heute macht, um das aufzuwerten, wurde damals schon gemacht. Gut, also du hast mich nochmal in meiner Rolle gefragt. Das war also wirklich im Grunde genommen, ja, ich sage jetzt mal, ich stufe mich da so ein bisschen runter als Pausenclown, da rumzurennen in meinen Geschäften, meine Mitarbeiter bei der Stange zu halten, die Kunden zu bespaßen, im Laden für viel Aufregung, Unordnung und Chaos zu sorgen. Das konnte ich bestimmt immer ganz, ganz gut. Meine Mitarbeiter haben viel Spaß gehabt. Ich habe gemerkt, wenn die morgens reinkamen, da waren die, hatten die bessere Laune als ich. Und das fand ich immer schon gut. Und es war also ein schönes Arbeiten. Und es war ein leichtes Arbeiten. Ich hatte
das
ja
funktioniert einfach.
Es hat einfach funktioniert. Ich kann noch mal sagen, da bin ich mit dem Helm geboren. Da hatte ich Glück gehabt, nie Rückschläge. Und deswegen habe ich immer vollkommen außer der Reihe, das hat im Friseurberuf ja nichts zu tun gehabt. Alles gemacht und mal gucken, läuft das nicht. Nochmal, Erwin Michaelis um meinem Kopf, hätte der es auch gemacht, hat er gemacht. Da kannst du sehen, was ein Mensch einen anderen Menschen umkremmeln kann, wenn so zwei Komponenten sich irgendwann, Yin und Yang, sich mal treffen. Das war also ganz, ganz toll.
Jetzt hast du aber trotzdem, ihr wart extrem erfolgreich, du hast das alles aufgebaut, du hast dann doch aber relativ früh, das kannst du ja mal ausführen, entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Ich glaube, stufenweise. Wie kam es einfach dazu? Hattest du das schon ein Leben lang irgendwie im Kopf, dass du sagst, ich höre dann und dann auf? Warum? Was waren da so die Gedanken?
Es gab für mich immer eine Zahl, das war 50. Ich wollte immer mit 50 so viel Geld gemacht haben, dass ich aufhören könnte. Oder zumindest, dass ich es langsam angehen kann. Ich habe aber auch gesehen, wenn wir bei den Innungsversammlungen, wenn da Leute mit 50, ich war damals, wie ich hier nach Büren kam, ja nun jünger als diese Leute und habe mir gedacht, mein Gott, wenn du so endest als Friseur. Da saßen so ein paar verhuschte Friseure, hatten kaum noch Zähne im Mund, ja, nuschelten ein bisschen rum, hatten von nichts eine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, und dass die Mitarbeiter und junge Leute ausbilden wollen, die jungen Leute müssen doch kaputt lachen, wenn sie zu einem hinkommen. Und auch im Kittel, und dann saßen die da und habe gedacht, nee, so möchtest du als Friseur eigentlich nicht enden. Mit 50 musst du es geschafft haben. Durch meine vielen Aktivitäten, viele Geschäfte, kam ja auch noch ein bisschen was warum. Und dann habe ich sukzessive alle Geschäfte an meine Mitarbeiter verkauft. Das war auch wiederum einfach. Ich musste nicht annoncieren, ich musste dem Fremden nicht meine Umsätze erklären, ich musste nicht, wie es läuft. Die Mitarbeiter waren froh, die Geschäfte bestehen zum Teil heute noch. Und wenn nicht, haben sie an anderer Stelle weitergemacht, aber es sind alles Wesselmann ausgebildete Friseure und Friseurinnen gewesen und Friseurmeister, die also wirklich ihren Weg gemacht haben. Auch das war eine Erfolgsgeschichte. Dann habe ich mit 50 nur noch ein Geschäft gehabt an der alten Münsterstraße.
Das war ja, glaube ich, das Ursprungshaus.
Das war, ne? Das Stammhaus auch meiner Eltern. Meine Mutter ist im Jahre 2000 gestorben. Also ich musste dann auch mehr im Laden sein, konnte meine Aktivitäten mit Moderation und so etwas nicht mehr so in dem Maße schon längst nicht mehr machen, wie es früher war. Ich musste dann ja auch im Geschäft sein. Und dann hatte ich diesen Laden und mit 50 Jahren hatte ich Glück oder Unglück und bin ans Golfspielen gekommen. Und dieses Golfspielen, das hat mich so süchtig gemacht, dass ich heute sagen kann, jeder, der ein Unternehmen aufbauen will oder in der Anfangsphase ist, soll alles machen. Reiten, Tennis spielen, Paddel, egal was. Aber er soll nicht eins machen, Golf spielen. Golf spielen macht, wenn man Spaß dran hat, einen süchtig. Man hat nichts anderes mehr, nur noch, man will nur noch auf den Golfplatz gehen und diesen einen Schwung, dass der Ball fliegt. So, das wurde immer weniger. Ich hatte aber tolle Rezeptionistinnen, die quasi so eine Art Geschäftsführerfunktion dann übernommen haben, die ihre Läden oder die den Laden in der alten Münsterstraße so geführt haben, als wenn sie eigener war. Konnte ich also gut raus. Ich habe dann immer gesagt, ich muss auch zu Hause was machen oder muss da was machen. Die wussten ganz genau, dass ich nur auf dem Golfplatz war. Jeder wusste es. Das hat mich dann so fasziniert. Es wurde auch immer mehr. Und ich merkte auch wohl, dass ich auch am Laden keinen Spaß mehr hatte. Und irgendwie hatte ich ja auch nun alles erlebt, was es zu erleben gab. Nochmal was drauf. Ich war dann ja auch schon weit über 50, konnte es nicht geben. Und dann habe ich den letzten Laden an zwei Mitarbeiterinnen
aus meinem Unternehmen, die auch heute noch diesen Laden machen, zumindest eine, dann verkauft. Und dann war die Ära Wesselmann als Friseur, der ich eigentlich nie richtig war, zu Ende.
Ich weiß, dass du dann ja noch mal so in die journalistische Tätigkeit, du hattest natürlich eh diesen Moderatoren-Hintergrund für Wella, du bist dann ja auch noch mal journalistisch aktiv geworden. Wie ist das entstanden? War das auch schon während der Friseurzeit oder als du die Salons aufgebaut hast oder kam das jetzt erst später?
Also ich habe in meinem Leben immer sehr viel witzige, interessante Leute kennengelernt. Und das Ausschlaggebend war, für mich ist ja Harald Schmidt der Gott der Satire, der Ironie und des Sarkismus. Also Harald Schmidt ist für mich der Gott schlechthin. Und ich lernte einen Gagschreiber in seiner Sendung mal kennen, der zu mir sagte, Michael, ich habe dir so ein paar Sachen von mir gezeigt, das kannst du genauso gut. Ich hatte damals schon aber journalistisch einiges gemacht. Ich hatte vor 35 Jahren Hans Lippold vom Eulenspiegel, das war eine bekannte Szenezeitung, kennengelernt. Und der fragte mich, weil wir uns immer unterhalten haben, sagte, was du einmal so erzählst, ich habe mir so aus meinem Leben, was auch sehr umfangreich, das werde hier den Rahmen sprengen, erzählt. Und der fand das immer sehr, sehr witzig. Ich sagte, warum schreibst du nicht mehr? Komm, schreib mal was für mich. Und so fing das dann an. Dann habe ich Kolumnen geschrieben für Golfzeitschriften, dann habe ich Kolumnen geschrieben für irgendwelche, im Grunde genommen für alles. Ja, für mich konnte man alles anspannen, ich hatte einfach Spaß dran, mir ist immer was eingefallen und das Leben ist ja jeden Tag bunt. Wie gesagt, weil ich auch so viel witzige, interessante und lustige Leute kennengelernt, hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht und bin dann zu einem Journalistenausweis gekommen und habe dann auch für Verlage geschrieben. Hab dann für Bühnenprogramme bekannter TV-Kabarettisten geschrieben. Für einen sehr bekannten, aber leider ist der aus Krankheitsgründen seit Anfang des Jahres außer Gefecht. Ich habe das jetzt auch dieses Jahr so ein bisschen eingestellt. Ich war auch der einzige Gagschreiber, der keinen Vertrag hatte. Das war für mich Voraussetzung. Also ich muss das kurz erklären. Wenn du Gagschreiber bist, bekommst du montags morgens 20 verschiedene Themen per Mail und die musst du dann auch abarbeiten. Dazu hatte ich natürlich keine Lust. Ich wollte das so machen, weil ich Lust habe, weil mir was einfällt. Und deswegen konnte ich ohne Vertrag da mich die ganze Zeit durchhalten. Das mache ich heute noch zum Teil weniger als sonst, mehr für den Eigenverbrauch. Habe dann auch mein ganzes Umfeld mit meinen ganzen Kolumnen genervt. Du hast es ja immer so, dass du 60% findest gut. Ich habe auch mal was gegen einen Präsidenten in einem anderen Land geschrieben, das war auch so eine witzige Geschichte. Wir Journalisten mussten einen Beitrag, ich werde jetzt dieses Land nicht sagen, aber ich fahre auch nicht in die Türkei. Wir schneiden das nicht raus. Und dann wurde das eingereicht bei der BZ. Jedenfalls habe ich einst nicht gelesen, dass die beste Dokumentation über diesen Präsidenten, dessen Namen ich nicht sage, wurde dann veröffentlicht. Das war meiner Glück oder ich weiß nicht warum. Jedenfalls bekam ich dann Einreiseverbot in dieses Land und das ist schon seit 10 Jahren so. Dann sagen viele Leute, mein Gott, das war ja auch gefährlich. Nein, das war nicht gefährlich, das war ein Ritterschlag für mich. Genauso ist es bei der Schreiberei. Wenn man meint, man muss allen Leuten gefällig sein, dann ist man, ja, wenn man meint, man ist everybody's darling, dann ist man nobody's darling und das ist beim Schreiben genauso. Wenn 60% das gut finden, ja, und das habe ich dann so als kein finanzielles Standbein. Ich habe es eigentlich mehr
Aus
Leidenschaft gemacht und Spaß und hat mich natürlich gefreut, dass wirklich wurde und dass so viele Leute meine Dönkes da gelesen haben.
Jetzt hast du so viele Dinge in den letzten Jahren gemacht. Gab es Entscheidungen, die du heute anders treffen würdest?
Ich würde sie alle wiederholen. Entschuldigung. Ich würde sie alle genauso wieder machen. Ich würde nichts anderes machen. Nein, gar nichts. Ohne Wenn und Aber kann ich sagen, alles, was ich gemacht habe. Es mag vielleicht den einen oder anderen Rückschlag sein, aber er war nicht so gravierend, dass ich heute darüber nachdenke, dass er mich verfolgt hat, dass er mich daran gehindert hat. Meine Aktivitäten in jeder Beziehung, das war ja nachher weit gestreut, war ja nicht nur Friseur, wie ich ihm erzählte, weiterzumachen. Nein, das habe ich verdrängt. Ich war, nochmal, dieses mit dem Helm geboren, habe ich immer gesagt, ja, bei mir stimmte das.
Was denkst du, welche Eigenschaften braucht ein Unternehmer oder sind hilfreich? Du hast einige schon erwähnt, deine Fähigkeit, Mitarbeiter zu inspirieren, zu motivieren, dass sie einfach Spaß an der Arbeit haben. Gibt es Dinge, die du anderen Unternehmern und Unternehmensnachfolgern heute so auf den Weg geben würdest, wo du sagst, also wenn man sich darauf fokussiert, oder das wären ein, zwei Dinge, die auch heute einfach noch wichtig sind?
Ich habe es ja schon mehrmals jetzt erwähnt. Also das Wort Empathie gab es damals nicht. Das ist für mich heute ein Schlüsselwort für den Erfolg. Wenn du ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern führst, wir reden jetzt nicht vom Konzern, sondern wir reden von meiner Branche oder von Einzelhändlern, dann ist es das Wichtigste überhaupt, Empathie mit Mitarbeitern, immer eine gerade Linie zu sein. Man kann auch zugeben, wenn es etwas, was vielleicht mal aus dem Ufer ein bisschen gelaufen ist, das sind alles menschliche Schwächen. Aber sich immer hinzustellen als der Gott, du bist da oben der Chef und Herrscher aller Reusen und alles unter mir ist weit unter mir und lässt die Leute das auch merken. Ich würde mal sagen, das ist der Anfang vom Niedergang. Das habe ich, wie gesagt, schnell gelernt, wie man das macht. Dass man mit Witz ja auch weiterkommt und dass man das, was man von seinen Mitarbeitern verlangt, auch selber vorlebt. Das hat mir in meinem Leben, das waren eigentlich diese drei Dinge, die mir geholfen haben und wo ich mit sehr erfolgreich war. Und das kann ich auch heute noch sagen. Diese Sachen haben sich nie verschoben. Vielleicht sind sie anders geworden. Nochmal, ich wiederhole mich, bei einem großen Konzern ist das was anderes, da kann der nicht jeden Mitarbeiter kennen. Aber so inhabergeführte Geschäfte ist das alles möglich. Und das kann ich auch jedem empfehlen und auch selber fleißig zu sein. Und dass die Mitarbeiter sagen, ja, der verlangt von uns nicht das, was er selber nicht macht.
Das und Vorleben.
Und die Mitarbeiter haben ja auch gemerkt, dass ich sehr viel gearbeitet habe, dass mir nichts zu viel war. Wenn ich meine Stunden, Work-Life-Balance, was für ein Wort damals, uns kaputt gelacht, 7 Tage die Woche, ich habe die Leute mitleidig angeguckt, die nicht 7 Tage, ich kannte das nicht anders. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Es war nie etwas, wo ich sagte, oh, schon wieder zur Arbeit. Das Einzige war natürlich, dass wir immer übermüdet waren aufgrund dieser vielen Stunden. Auch das ging. Irgendwie haben wir das geschafft. In dem Alter von 30, 35 Jahren kann man das noch.
Ich glaube, das sind schöne Schlussworte. Und ich glaube, da können sich ganz, ganz viele Menschen ein Beispiel dran nehmen. Ich glaube, so Personen wie du, die das mit so einer Motivation, mit so einer Leidenschaft aufgebaut haben. Und ich glaube, dass Michaelis war damals so dein Mentor, dein Vorbild. Ich glaube, all das, was er davor gelebt hat, hast du mehr als erfolgreich umgesetzt. Und darüber hinaus noch vieles, vieles mehr. Also danke für deine Offenheit, für diese Geschichten. Ich glaube, es ist eine große Inspiration für viele Menschen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ja.
Gerne.
Danke.
Hab ich gerne erzählt. Danke, dass ich kommen durfte.
Sehr schön.